Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
So, dann wollen wir mal. Ah, da bist du ja.
Hallo. Hallo.
Und herzlich willkommen.
Was machst du denn hier?
Ah, so, Special-Folge, würde ich sagen.
Urlaubsfolge.
Urlaubsfolge. So, erstmal hinsetzen. Du sitzt da ja schon gemütlich in der Ecke.
Ja, ich bin schon eingemümmelt.
Ah, Urlaubsspecial. So, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon Winter gefühlt in der ganzen Vorproduktion, die wir hatten. Aber ich hoffe, ihr freut euch jetzt auf eine wunderbare Special-Folge aus unserem Sommerurlaub.
Von unserem Podcast Lieblingsgegner. Hast du noch gar nicht gesagt.
Ja gut, das sagt ja das Intro zum Glück.
Ich dachte, das muss man immer sagen.
Ich glaube, jetzt wissen es die Leute, glaube ich schon.
Ach Mann.
Ja, ist okay, ist okay. Ja, schön, dass du da bist, Simone.
Ja, schön, dass ich auch da bin. Finde ich auch gut. Schön, dass du da bist. Ja,
schön. wir sind hier heute tatsächlich nicht in unserem normalen Aufnahmesetting, sondern wir sitzen hier in einem wunderschönen Haus, was von innen aus Holz gekleidet ist. Kann sich das richtig vorstellen wie so eine urige Hütte, die man irgendwie auch auf der Alm vielleicht vermuten könnte oder so, ne?
Ja, aber wir sind nicht auf der Alm. Wir sind ganz weit entfernt von der Alm.
In Mecklenburg-Vorpommern sind
genau.
Wir. Und machen da unseren Sommerurlaub wie, ja, schon einige Male auch. Deshalb ist das hier kostenlose Werbung an der Stelle, weil wir davon überzeugt sind, was hier passiert. Wir sind im Vegan-Ressort in Mecklenburg-Vorpommern und ja, was sollen wir sagen?
Hier gibt es
sehr, sehr schönes Essen. Bio-vegan und frisch zubereitet. Nix Convenience. Hier wird alles irgendwie selber hergestellt. Ne? Also ob es die Kräuterbutter ist, ob es das Brot ist, was hier selbst gebacken wird. Ah, ich freue mich schon aufs Essen heute Abend, muss ich sagen.
Ja, das wird der Hammer wieder.
Morgens, abends Luxusessen, das ist immer ein Fest. Und weswegen wir es hier auch nochmal erwähnen, vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir mit dem Inhaber zum ersten Mal hier, Grüße an der Stelle, haben wir ja zum ersten Mal ein Spiel gespielt. Wir hatten ja ganz viele Spiele mit und er hat sich dann auch einmal dazu gesetzt und was mit uns gespielt und danach haben wir so eine kleine Lawine hier losgetreten, würde ich sagen. Da waren wohl noch ein paar Gäste, die auch mal Spiele mit hatten und jetzt würde ich sagen, 2 Jahre später platzt sein Schrank schon aus allen Nähten. Tolle Sachen sind hier und er veranstaltet ein paar Mal im Jahr auch Brettspielwochenenden hier. Also wenn ihr in der Nähe irgendwie seid, Berlin, was weiß ich, ne, guckt euch das mal gerne an. Das ist wirklich toll. Der hat super tolle Sachen jetzt. Der hat uns auch tolle Sachen gezeigt. Ich hoffe, ihr hört den Hund jetzt nicht im Hintergrund bellen. Können wir aber auch nicht ändern. Und ich weiß nicht, ob ihr es in dieser Folge schon hören werdet, weil wir werden hier ein paar Special-Folgen über den Urlaub machen. Aber ein wirklich großartiges Spiel hat er uns gezeigt. Da wären wir wahrscheinlich dran vorbeigegangen. Hätte ich jetzt mal geschätzt, oder? Also das jetzt noch nicht zu viel verraten.
Ich weiß, auf welches Spiel du hinaus willst.
Ja, was gibt es sonst zu sagen? Hier kann man natürlich, wenn das Wetter mal angemessen wäre, könnte man auch in den Seen schwimmen gehen oder ans Meer fahren. Das war leider nicht der Fall dieses Jahr bisher.
Ja, bisher und leider nicht.
Wir haben ein paar
Ausflüge gemacht. Ein paar Ausflüge kann man hier ganz gut machen. Wir waren in der Sauna hier.
Ja, das war genial.
Und sonst, wenn man Brett spielt, hat man ja zum Glück immer ein Allwetter-Hobby.
So
kann man im Sommer bei Sonne auf der Terrasse machen, wenn man eigentlich nicht in die Hitze will, sondern nur ein bisschen frische Luft genießen will und nicht an den See will, weil es zu heiß ist oder so. Man kann es aber auch beim strömenden Regen machen. Also ja, ihr kennt das ja. Haben wir das beste Hobby für so einen Urlaub.
Ja, und das Schöne ist ja, dass wir hier auch auf einer Terrasse spielen können, wenn es draußen gar nicht mal so warm ist. Also wir hatten jetzt teilweise auch unter 20 Grad. Dadurch, dass das so überbaut ist, hat das so einen kleinen Treibhauseffekt. Also wir hatten jetzt einen Tag, wo es morgens so frisch war, dass wir gedacht haben, oh, okay. Ansonsten mit Decke oder Fließjacke hier schön draußen hingesetzt. Hier ist auch so, sowieso schöne Natur. Und ja, jetzt haben wir natürlich viele Sachen gespielt. Und wir müssen über viele Sachen sprechen.
Genau, und damit sich das nicht so anstaut, dachten wir, nehmen wir einfach während des Urlaubs schon mal ein paar Folgen auf. Und eigentlich hatten wir ja mal das besondere Special im anderen Podcast, dass wir auf den Autofahrten, auf der Rückfahrt eine Folge aufgenommen haben. Aber da dachten wir, das lassen wir jetzt mal.
Tatsächlich staut sich im Urlaub einfach zu viel an. Und wenn wir dann 4 Stunden durchgehen, quatschen auf der Rückfahrt, das erstens hört ihr euch das wahrscheinlich nicht so gerne an. Und zweitens, wie gesagt, die Audioqualität ist nicht so stark.
Und das ist anstrengend.
Vier Stunden ist schon anstrengend. Ja, das geht auch nicht. Also wir sind Profis, aber das wirklich nicht. Also,
Profis?
Ja, wir sind Profis. Wir sind ja schon.
Ja, okay.
Diese Folgen wird es auch noch geben, aber jetzt nicht. Jetzt guckt fast jemand bei uns rein, aber wir haben ja extra das Fenster schön geöffnet, damit wir von unserem Fenster aus schön auf die Bäume und die geretteten Schweine schauen könnten, die aber gerade nicht zu sehen sind. Naja. Legen wir los, würde ich sagen, oder?
Ja, womit starten wir denn?
Wir starten ganz chronologisch, so wie ihr das aus Nudelluft und Spielespaß unseren Special-Folgen damals auch kanntet. Und zwar fangen wir an mit dem Samstag. Da sind wir ja angekommen und zu Abend haben wir erstmal nur 2 Runden Hexentafel gespielt.
Ach, das kennen wir doch schon.
Das müssen wir hier nicht weiter besprechen. Das haben wir hier ja schon besprochen. Schaut gern in der Wien-Urlaubsfolge.
Ja, aber Hexentafel, es steigt immer weiter in meinen Tops.
Absolut.
Hexentafel ist absolutes Topspiel, macht super viel Spaß, kann ich nur wärmstens empfehlen.
Ja, wird man schwer bekommen können. Ne? Wir haben jetzt auch uns durchgerungen, auch Nefetafel. Wie heißt es so?
Fneffenfnaffen? Nee.
Nicht Neffenfnaffen.
Ich sage immer Fneffenfnaffen.
Ja, Neffetafel, glaube ich. Das ist ja die Vorlage, das ist ja das alte Wikinger-Strategiespiel. Das haben wir uns jetzt tatsächlich auch gekauft. Das wird auch noch in den Urlaub ankommen.
Ach so, ja, der Simon hat sich Sachen hierher bestellt.
Ja,
tatsächlich.
Komm, hör auf, ja.
Ja, also.
Ja, du führst mich hier schon vorhalb, ja.
Nein.
Nein, ich will das unbedingt jetzt ausprobieren, auch für euch. Ich habe jetzt eine gute Begründung, warum ich das ausprobieren muss. Ich muss ja wissen, was macht Hexentafel jetzt eigentlich besser. Aber ich habe mittlerweile über 50 Partien in dem Spiel, das will was heißen.
Wow.
Es ist für mich das beste abstrakte Spiel. Es wird es auch immer bleiben, erstmal, würde ich sagen. Und das ist so ein Spiel, das empfehle ich erstmal jedem, der so ein schachähnliches Ding haben will. Nach wie vor hoch im Kurs, damit haben wir gestartet. Und danach ging es total munter los. Und zwar haben wir an dem Abend Tempel des Schreckens gespielt.
Ach stimmt, ja, dazu muss man wissen, dass hier noch eine Horde Jugendlicher da war.
Ja, so kann
also
man das
Also eigentlich muss man es auch wirklich so formulieren.
Das klingt jetzt sehr negativ. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir endlich mal auch mit jüngeren Leuten Tempel des Schreckens mal spielen können, weil das ist ja so ein Spiel, das haben wir, glaube ich, bisher viel zu wenig gespielt. Also so 1-2 Mal haben wir es vielleicht mal an einem Wochenende gespielt, an einem Brettspielwochenende, aber ansonsten liegt das bei uns zu Hause irgendwie noch rum und wird nicht auf den Tisch gepackt. Und das war genau die richtige Runde dafür. Die hatten das am Vorabend schon gespielt. Und dann haben wir zu zehnt haben wir es sogar gespielt.
Wir haben es zu zehnt gespielt.
Und das waren 3 wunderbare Runden. Hat mir wieder gezeigt, dass Tempel des Schreckens ein schönes Spiel ist. Es geht darum, dass ein paar sind Tempelwächterinnen und ein paar sind die Entdecker, die quasi die Schätze klauen wollen. Da stellt sich tatsächlich schon direkt die Frage, wer ist jetzt eigentlich gut und wer ist böse? Ich hätte jetzt
ja,
gesagt,
das ist ja klar.
Eigentlich sind die Wächterinnen die Guten.
Ja, auf jeden Fall, würde ich mal so sagen.
Jedenfalls, Tempel des Schreckens, wunderbares Ding. Man entscheidet gar nicht so viel. Man sagt, ich gebe dir den Schlüssel, deck du da mal eine Karte auf. Und wenn da ein Schatz ist, dann freut man sich, wenn man die Schätze sucht. Oder wenn eine Feuerfalle ist, dann begibt man sich in Gefahr. Und wenn 3 Feuerfallen aufgedeckt sind, dann geht man kaputt.
Ja, und man blufft eben am Anfang der Runde so ein bisschen. Ah, ich bin der Wächter, ich bin die Abenteurerin und versuche hier die guten Schätze zu finden. Ich habe hier 3 Schätze, komm, schau doch mal bei mir. Und so versucht man so ein bisschen die anderen ja eben so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und übers Ohr zu hauen.
Ja, es ist ein klassisches Social Deduction Spiel.
Kennt
ihr
bestimmt.
Wo ich sagen würde, das würde ich erstmal jedem empfehlen, der irgendwie was eine Alternative auch zu Werwolf sucht, weil die Einstiegshürde sehr gering ist und man nicht so große Fehler machen kann.
Ja.
Denn, das finde ich das Beste bei dem Spiel ist, selbst wenn du gut bist, musst du lügen. oder kannst du lügen und das als deine Taktik verkaufen. Und das finde ich total genial, weil es geht eigentlich darum, im richtigen Moment zu wissen, welcher Person ich vertrauen kann.
Aber ich finde, das ist ganz schön schwer in dem Spiel, weil eben Absolut. Alle lügen und man gar nicht checkt, hä, ist das jetzt mein Teamkamerad oder nicht?
Ja.
Also es ist, aber ich finde das auch, ich finde es auch super, weil es auch einfach so kurz und schnell ist. Ne? Also wenn du jetzt eine Runde Werwolf spielst, dann ist man da ja erstmal ewig und dann kannst du ja auch rausfliegen und bist dann komplett
genau,
raus.
Genau, das ist ja der große Nachteil
und
eigentlich.
Und das hast du ja bei
Play Elimination.
Bei Tempel des Schreckens ja zum Glück nicht. Da ist man ja die ganze Zeit dabei. Außer andere schieben sich den Schlüssel immer hin und her.
Ja, genau. Also es ist schon taktisch, würde ich sagen. Also es ist jetzt kein Spiel, was man so auf die leichte Schulter nehmen sollte, sondern es hat schon taktische Tiefe. Aber man lernt auch während des Spielens nochmal neu. Und Grüße gehen raus an den Jan. Der hat das ja schon unfassbar häufig gespielt und der hatte es ja damals auch mir damals gezeigt mit den Worten, ne, es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Spiel, wie man vorgehen kann. Und das kann ich bestätigen. Ich habe jetzt in den 3 Partien auch ganz anders versucht zu spielen und es ist witzig, weil je nachdem, wer den Schlüssel hat und wer nachher aussucht und wenn ich weiß, der ist nicht in meinem Team, dann richtig zu lügen oder eben auch nicht, das ist der Clou. Und das macht immer Spaß. Von daher ist für mich Tempel des Schreckens, vor allen Dingen auch in dieser kleinen Schachtel, ein super Spiel, was man für große Gruppen einfach mitnehmen kann. Und würde ich immer Werwolf und so weiter vorziehen. Finde ich immer noch sehr cool. Haben wir jetzt 3 Partien gespielt und bin sehr froh darüber.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Das müsste es doch dann auch eigentlich schon gewesen sein.
Ja, wir haben
oder?
Noch eine halbe Samstag. Runde Top 10 gespielt.
Ach so, nee, nur eine halbe, stimmt, eine halbe Runde.
Ja, eine halbe Runde. Danach war auch, also dadurch, dass wir eben 10 Leute waren, wäre es dann doch ein bisschen lang gewesen.
Ja,
nee,
da war
haben,
auch, nee, da
nee,
war
wir
auch.
Nee, wir haben gar nicht eine halbe Runde gespielt, wir haben eine ganze Runde gespielt, aber wir haben verloren.
Auch.
Wir haben verloren.
Nee, wir waren doch voll gut. Wir haben nicht verloren.
Ich habe hier als verloren oder nicht gewonnen eingetragen.
Das kann sein, es kann sein,
nee,
dass
ich habe eingetragen, wir haben es nicht zu Ende gespielt. Wir
es kann sein,
gespielt.
Dass wir es nicht zu Ende gespielt
nee, haben. Wir nicht.
Haben
aber ist ja auch nicht
haben,
schlimm.
Spaß
ich würde jetzt
gehabt.
Sagen, über Top 10 müssen wir jetzt auch nicht groß mehr sprechen. Das kennt eigentlich jeder. Super Partyspiel, Punkt, fertig, aus.
Ja.
Oder? Sonst sprechen wir da an einer anderen
Doch,
Stelle nochmal drüber.
Dazu vielleicht auch noch, das war wirklich sehr lustig mit einer Horde Jugendlicher.
Ja.
Weil man teilweise einfach gar nichts verstanden hat.
Ja, komm, wir können nochmal drüber.
Mit den Jugendworten, das war schon sehr.
Lass uns nochmal drüber sprechen, weil Top Ten ist ja ein Spiel, wo es darum geht, die anderen einzuschätzen. Und dieses Spiel hält sich so wacker bei mir in meiner Liste. Ich habe es jetzt 17 Mal gespielt und es hält sich deshalb so gut, weil es in jeder Runde anders ist.
Mir fällt da auch direkt die Kategorie ein mit. Wie war das denn? Welches Kleidungsstück oder Accessoire
genau.
wählst du aus von hat schon, keine Ahnung, Staubläuse oder so bis der neueste Schrei? Und das war natürlich...
Und dann dein weißes T-Shirt.
Ich hab gesagt, ich hatte die 5 und ich habe gesagt, ein klassisches weißes T-Shirt. So ein ganz, ganz normales, weil ich finde, das ist weder,
das basic.
Weder alt
absolut basic,
noch
ja.
der neueste Schrei.
Absolut
das ist
5,
absolut,
ja.
absolut Mitte. Und ich finde, da hat man so richtig den Generationenunterschied gemerkt, weil
ja,
dann kam
ja.
da die was war das? Die Weekday-Jeans.
Die Weekday-Jeans, ich habe kein Wort verstanden.
Und wir wussten gar nicht, was das sein soll.
aber es war mega witzig.
Aber es war witzig.
Und dann, hä, ein weißes T-Shirt, das ist doch voll genial, das ist eine 10. das war einfach super.
Ja.
Top 10 erzählt einfach nachher auch Geschichten in dem Bereich. Und da ist es nachher auch gar nicht wichtig, ob du gewinnst oder nicht, aber dieses zu überlegen, wie schätze ich denn jetzt die Antwort ein? Das macht immer Spaß. Und ob man da jetzt einen Kackhaufen umdreht, wenn man falsch rät oder nicht,
ja.
meine Güte, oder ob man auch die Partie abbricht oder nicht, Hauptsache man hat die halbe Stunde Spaß gehabt. Das ist
genau.
so unsere Einstellung bei dem Spiel. Und ja, ich finde es nach wie vor ein unfassbar gutes Partyspiel, bei dem einfach auch viele Emotionen am Tisch passieren und bei dem man vielleicht ja auch die anderen nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernt, würde ich sagen.
Das stimmt. Ja,
genau.
Aber dann ging es doch mit dem Sonntag weiter, oder?
Dann ging es mit dem Sonntag weiter und wir haben mit einem Absacker gestartet. Das ist dem geschuldet, dass wir einfach nach dem Frühstück hier meist dann nochmal ein kleines Spiel auf den Tisch hauen. Und da ging es um einen, ja, man könnte sagen, kleinen neuen Absacker-Hit bei uns. Und zwar Strange World Above the Clouds.
Ach, das heißt gar nicht nur Strange World?
Nee, es heißt Strange World Above the Clouds. Und ja, worum geht's da? Wir haben, also ich verstehe manchmal wirklich nicht, warum Leute diese Vergleiche ziehen, aber es gab tatsächlich die Vergleiche, dass das so ist wie Castle Combo.
Ja, finde ich nicht. Wir bauen uns eine Welt aus so, ich glaube, das sollen so fliegende Inseln sein oder so, ne, die im Himmel schweben. Und die müssen wir ganz klassisch, wir draften die untereinander, geben uns die immer weiter, müssen jede Runde 3 Inseln anlegen und versuchen eben so die meisten Punkte zu kombinieren. Es gibt noch ein paar Regeln, wenn wir die, weiß ich nicht, wenn wir 2 Wasserinseln nebeneinander legen, wird die eine umgedreht zu einem Weltenfresser.
Ist schlecht, wollen wir nicht.
Genau, gibt uns keine Punkte. Wir können auch Portale erzeugen, damit wir Reisende bekommen, die uns extra Punkte geben. Und eigentlich total simpel, finde ich.
Eigentlich ist es ein klassisches Rasterlegespiel, ne? Also eine Art Puzzle-Ding. Ich würde auch sagen, es hat mit Ökosystem deutlich mehr gemein als mit Castle Combo. Denn wir müssen quasi ein 4x4 Raster am Ende haben.
Ja, genau.
Und dann bedingen sich die Karten aber wieder gegenseitig. Ne? Ein Sumpf will nur einmal in der Reihe liegen und das Wasser nicht neben anderem Wasser und so weiter. Es gibt auch Vulkane, da müssen wir wieder Karten zudecken. Und das Interessante nachher ist, wirklich zu gucken, wie kriegen wir denn jetzt die bestmöglichste Anzahl an Punkten, ne? Und das ist ein gutes Puzzle. Ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal die 6 Partien erstmal so trägt, weil ich habe jetzt schon das Gefühl, man hat schon so ein bisschen jetzt den Dreh raus, würde ich sagen, nach so 6 Partien. Reizt es dich noch?
Es geht. Ich finde es okay.
Ja, ich finde es auch gut. Also ich würde es auch weiter einfach spielen. Wobei ich jetzt auch sagen würde, wir hätten da jetzt auch erstmal alles gesehen, aber das macht bei Absackern häufig ja auch gar nichts.
Ja, finde ich auch. Also ich finde gerade, dass es so, es ist wirklich eine ganz, ganz kleine Box.
Ja.
Also wirklich eigentlich nur die Kartengröße und das sind so Standardkarten. Oder sind die ein bisschen größer?
Nee, sind Standardkarten. Ja.
Sind Standardkarten und das ist dann eigentlich auch die Schachtelgröße. Also,
das ist sehr kompakt.
Das ist mal wirklich super. Also, das kann man wirklich easy mitnehmen irgendwo hin, zum Essen oder so. Und dafür finde ich das eigentlich echt super.
Was man definitiv noch dazu sagen muss, das hat schon einen kleinen Frustrationsfaktor, weil es ist enorm wichtig, welche Karten du von den anderen nachher noch zugeschoben bekommst. Ne? In der letzten Runde eine unpassende Karte zu bekommen, kann gut frustrierend sein.
Ja.
Oder wenn man weiß, okay, ich habe 3 Karten auf der Hand, ich weiß, eine von denen kriege ich wieder zurück. Mir ist am Anfang schon klar, okay, die möchte sie auf jeden Fall nicht haben, dann kriege ich die zurück, habe ich Pech gehabt so ein bisschen. Ne?
Aber ich finde das auch nicht so schlimm. Man ja dann auch versuchen, irgendwie so ein bisschen drumherum zu spielen und sich gerade noch so ein paar Stellen offen zu halten in seinem Raster, wo man dann doch nochmal so einen blöden Sumpf oder ein Wasser hinlegen kann, das man eigentlich nicht gebrauchen kann. Da muss man halt ein bisschen planen, finde ich.
Ja, vor allen Dingen ist es auch sehr schnell gespielt. Ne? Wir spielen so 5 bis 10 Minuten, würde ich sagen. Wahrscheinlich, wenn der zu dritt oder viert spielt, vielleicht 15 Minuten, aber länger geht's ja auch nicht, weil wir ja auch draften und alle Sachen gleichzeitig machen. Ich finde, das ist ein schöner Absacker. Ich würde sagen, auf jeden Fall unter Castle Combo. Also Castle Combo ist deutlich höher, wenn ihr so ein Rasterlegespiel haben wollt. Wenn ich es jetzt mit Ökosystem vergleiche, würde ich sagen, finde ich beide cool.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja.
Ja.
Aber kann man auch tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Es ist das, was es ist.
Ich muss nur sagen, ich find Strange World ist zu zweit besser als Ökosystem zu zweit. Mhm. Bei Ökosystem zu zweit hat man ja dann immer noch so eine dritte Kartenhand quasi, die man dann noch so ein bisschen mit aufdecken muss. Das finde ich dann so ein bisschen lame. Und das hat man halt bei Strange World gar nicht. Das funktioniert einfach zu zweit ganz normal.
Ja, würde ich auch sagen. Ich finde generell ist das ja auch ein schönes Spiel, wo die Einstiegshürde nicht so groß ist. Ne? Also ich würde sagen, das ist Familienspiel Plus. Da kommt man schnell rein. Das ist ähnliches Niveau wie Castle Combo auch. Da würde ich sagen, ist Castle Combo hat schon noch ein bisschen mehr Fleisch irgendwie dran. Noch ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr Ideen. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, wir finden es lächerlich, dass das Leute vergleichen. Ja, ist es auch. So, haben wir uns lächerlich gemacht. Also es hat wirklich rein gar nichts mit Castle Combo zu tun, außer dass man auch ein Raster-Legeding hat.
Ja.
Aber da, ich sag mal, das ist deutlich näher an einem normalen Puzzlespiel dran als jetzt ein Castle-Combo, wo du ja auch ein Ressourcenmanagement und alles hast. Ne?
Ja, bei Castle-Combo hast du ja dann auch noch viel mehr unterschiedliche Effekte auf den Karten.
Ja, genau. Und auch
allein
viel
das,
mehr Karten auch.
Allein das. Bei Strange World hast du ja, ich sag mal, ich glaube so, wie viele sind das? 7, 8 unterschiedliche Inseln?
Ja, nee. Es ist nicht viel. Ist
und
nicht
die
viel.
Haben ja dann immer, also jede Wasserinsel hat denselben Wertungseffekt. Also da sammelst du ja dann eher so ein bisschen die Sachen. Ja.
Aber ich finde es trotzdem gut. Also ich kann das trotzdem als Absacker empfehlen. Ich glaube, dass man da auch echt ein paar Partien gut Spaß dran haben kann. Es bleibt bei uns. Wir werden es auch weiterhin im Urlaub wahrscheinlich spielen, auch wenn wir jetzt schon drüber gesprochen haben.
Genau.
Aber ja. Dann kommen wir zu einem großen Highlight für mich in diesem Urlaub. Beziehungsweise wir haben es auch vor dem Urlaub schon ausführlich gespielt. Und da müssen wir jetzt wirklich eine große Empfehlung aussprechen. Ich glaube, da denken wir beide gleich. Es geht nämlich um den Kickstarter Citizens of the Spark. Und das haben wir jetzt insgesamt schon 12 Mal gespielt. Und das in so kurzer Zeit will unbedingt was heißen. Simone, worum geht's da?
Ja, worum geht's da? Jetzt hast du mich aber eiskalt erwischt.
Es geht um, ich glaube, es sind einfach Tierwesen in... Ja,
ich weiß es gar nicht mehr. Was ist denn die Story?
Ist auch egal. Also es ist auch völlig Wurst. Es ist ein Drafting-Spiel mit einem kleinen Drafting-Kniff. Und zwar haben wir eine Auslage von 6 Karten in der Mitte.
Ja, von 3x2 liegen in der Mitte aus. Und immer wenn wir an der Reihe sind, dürfen wir uns ein so ein Zweierpäckchen quasi nehmen und in unsere Auslage einpuzzeln. Gleiche Karten legen wir aufeinander, so versetzt. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, eine Karte zu aktivieren. Jede Karte hat einen unterschiedlichen Effekt. Entweder beim Ausspielen, beim Aktivieren, bei Spielende und so weiter und so fort. Und bei den beiden Zweierpäckchen, die ich nicht gewählt habe, da kommt ein Siegpunkt hin.
Kennen wir auch aus anderen Spielen.
Genau, sodass die übrig gebliebenen Karten, die werden jede Runde immer wertvoller. Genau, und wir versuchen einfach so viele Punkte wie möglich zu sammeln.
Das Interessante ist, wenn wir die Karten ausgewählt haben, dürfen wir ein Set aktivieren quasi von Karten, die wir vor uns haben.
Genau, bei den Karten, die sofort, also die Aktivierungseffekte haben.
Genau, und das Interessante ist, danach kommt so eine kleine Mechanik, wie wir es auch aus, weiß ich nicht, Roll for the Galaxy und so kennen, dass wir, dass die anderen dann folgen können. Das heißt, alle sind irgendwie ein bisschen involviert. Man muss immer gucken, was haben die anderen denn auch? Bringt das denen vielleicht sogar mehr Punkte als mir selber? Da geht es um klassische Set Collection, um Icons auf den Karten. Es geht um fiese Effekte, wie ich zerstöre dir aus deiner Stadt quasi irgendwie 3 Leute. Ich klau dir was und drehe das um. Da sind Effekte drauf. Ganz interessant.
Und grundsätzlich kann man dann dazu auch noch sagen, je häufiger ich eine Karte selber habe, desto stärker wird der Effekt.
Genau.
Ne, wenn ich nur ein Exemplar habe, habe ich einen relativ schwachen Effekt. Wenn ich 2 habe, wird der stärker und 3 ist das Maximum. Und deswegen muss man dann den richtigen Zeitpunkt abpassen, wann setze ich eine Karte ein? Warte ich, bis ich wirklich mindestens 3 von dieser Karte habe? Setze ich die vielleicht schon ein, wenn ich nur 2 habe? Die eingesetzte Karte muss ich nämlich immer abwerfen.
Genau.
Ne?
Also es ist super, es klingt erstmal super unspannend. Und lass mich eine kurze Anekdote sagen. Als plötzlich dieses Spiel bei mir in der Packstation landete, dachte ich, was hast du dir denn da wieder gebackt? Was ist das für ein Spiel? Ich kann mich nicht daran erinnern. Dann habe ich das auf dem Discord gepostet und dann hat sich der Dirk, Grüße, hat gesagt, ach guck mal, das habe ich dir doch damals empfohlen. Und ich dachte schon, Mensch Dirk, warum? Was soll ich damit? Was ist das für ein Spiel? Was mache ich da überhaupt? Drafting? Ja, okay. Aber warum hat mich das angesprochen? Das ist aus meiner Vergangenheit, keine Ahnung, was das soll. So, und dann haben wir das wirklich ausgepackt. Und ich dachte, okay, irgendwie ist das cool. Aber eigentlich sollte es gar nicht so cool sein. Es klingt irgendwie ja jetzt nicht nach einem innovativen Spielkonzept. Das klingt nach einer Verwertung von ganz vielen Sachen, die wir schon 1000 Mal gesehen haben.
Aber irgendwie ist es so fluffig dabei. Und wir haben, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Kartensets da drin. Ich glaube,
20?
20, 25,
ja, irgendwie sowas.
30. Und wir brauchen im Spiel zu zweit immer 7. Von diesen Sets. Das heißt, man kann das wild kombinieren. Es ist natürlich so ein Zufallsdeck drin, mit dem man die Sets zufällig bestimmen kann. Es sind ein paar vorgegebene Decks dabei. Also man hat da
einige
wirklich viele.
Einige vorgegebene Decks, die haben wir noch nicht mal alle durch.
Genau, da gibt es natürlich welche, die haben uns besser gefallen als andere. Aber ich glaube, das
war Spielgeschmack,
das ist halt das, genau, das ist Spielgeschmack.
Also es ist möglich, da eine hohe Interaktion zu haben. Ich zerstöre dir alles, ich drehe dir alles um. Oder wir haben ein strategisches Set, wo es wirklich darum geht zu gucken, wie kriege ich die meisten Punkte.
Ja, und das
wir haben
eine,
so viele Möglichkeiten.
Das eine Set, das wir cool fanden, da ging es ja darum, wie kriege ich so viele Punkte so schnell wie möglich, weil das Spiel so schnell vorbei sein kann, weil dauernd Karten abgeworfen werden.
Es war genial. Also wir haben jetzt echt viele Sets gespielt, fast alle, würde ich sagen.
Ja.
Und es ist super interessant, wie unterschiedlich die Karten auch in den unterschiedlichen Sets funktionieren. Ne? Gerade der Bettler. Bettler war es gar nicht. Outcast. Was heißt Outcast? Ausgestoßener?
Ja.
Die geben am Ende Minuspunkte für jede Karte, die du hast. So, jetzt hatten wir ein Set, mit dem konnten wir ganz viele Karten tauschen. Dadurch haben wir die genommen und konnten die wieder loswerden. Und jetzt hatten wir aber ein Set, da haben die, also da kriegten wir die nicht mehr los. Und da war es so ein richtiges... Ja, ein richtiges Kernelement irgendwie, diese Karte. Also die Karten sind auch unterschiedlich wertig und stark und man muss jedes Mal drumherum spielen, was man eigentlich hat. Und selten hat man überhaupt in dem Spiel alle Karten so richtig, worauf man sich konzentriert, sondern man konzentriert sich so auf eine Kombo von 2, 3, 4, 5 Karten, wie die sich auch aufeinander beziehen und vernachlässigt auch ein paar. Und das finde ich super spannend. Bisher hat sich jedes Set unfassbar anders angefühlt. Also keins, wo ich sage, okay, das war ja jetzt eigentlich wie das vorherige, sondern da waren wirklich, das gesamte Spielgefühl hat sich teilweise geschiftet, würde ich sagen.
Ja, würde ich zustimmen. Also ich glaube, da steckt noch einiges drin, was wir entdecken können.
Ja, und so kommt man auch schnell auf 12 Partien. Es ist nur auf Englisch quasi bisher rausgekommen und es ist vor allen Dingen auch nicht sprachneutral. Ich weiß auch nicht, ob es gut zu bekommen ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das Spiel auf Deutsch sehen werden. Alleine, weil ich den Eindruck habe, dass wir nicht die Einzigen sind, die das Spiel so gut finden. Ne? Also ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Spiel, Absacker-Drafting-Ding am Ende mit Engine-Building auf deinem Tableau. Du musst eine gute Combo finden und wenn es gut läuft, dann macht es richtig Laune.
Ja.
Für mich ist das... absolut ein absolutes Kracherspiel. Also für mich ist das jetzt schon so eine der Perlen dieses Jahr, die ich gefunden habe und von der ich nicht wusste, dass ich sie gebackt hatte.
So ein Geheimtipp. Ja. Dann landet da plötzlich wieder was in der Fackstation und
ja, das ist doch schön, deswegen machen wir die Kickstarter-Sachen doch auch, Mensch.
Damit man sie irgendwie vergisst und dann plötzlich wieder geliefert bekommt.
Ja, damit man die Hidden Gems hat.
Nee, ist auch gerade wieder dieser Kickstarter mit dieser Hexe, diese Hexengeschichte eingefallen.
Ja, die kommt auch
muss
bald
ich auch
auf
mal
Deutsch
wieder gucken.
Kommt sogar raus.
Genau.
Ja, aber wir kriegen es auch auf Deutsch, ne?
Ich meine schon.
Board Game Circus macht das auf Deutsch tatsächlich, ja.
Wie hieß das? Witchbound, glaube ich, ne?
Witchbound, ja. Also ich freue mich immer, wenn ein Kickstarter dann auch so gut ist, weil ich denke, okay, ich bin frustriert, wenn ein Kickstarter ankommt, der ist nicht so gut und das passiert leider sehr häufig. Bei Citizens of the Spark ist das nicht so. Das ist bei Thunderworks Games erschienen. Die haben, soweit ich das gesehen hatte, auch Cartographer und sowas gemacht. Also diese ganze Reihe auch mit, wie hieß es nicht, Keller, wie hießen dieses, Roleplayers und Lockup und so, genau. Hatten sie gemacht.
Ah, okay.
Es passt auch vom Grafikstil irgendwie ganz gut rein. Ne? Ich bin sehr gespannt, ob wir da mehr von sehen werden demnächst. Vielleicht gibt es das ja dann auf der Messe oder so und vielleicht kriegen wir es ja sogar auf Deutsch. Das würde ich dem Spiel absolut gönnen, weil es macht echt Riesenspaß. Und wenn wir das beide sagen, dann will das schon was heißen, würde ich sagen. Ne?
Ja. So.
Sehr gut. Gehen wir weiter,
weiter
zu einem Klassiker. Ja, den müssen wir aber hier nochmal erwähnen, weil warum müssen wir es erwähnen? Ich mag ihn immer noch sehr gerne und ich finde, es ist eins der unterschätztesten Spiele, die es gibt im Zwei-Personen-Duell-Bereich. Es ist Heroes for Sale.
Ach so.
Von Christian Kudal bei Cosmos, nur auf Deutsch bisher erschienen. Und es ist ein Zwei-Personen-Beat-Spiel.
Ja.
Und
mit,
das funktioniert
super,
gut.
Mit Superhelden. Wir bieten auf Superhelden, wir bieten sie dem Gegner immer an. Wir haben insgesamt nur 20 Geld zur Verfügung. Und müssen versuchen, die Stützpunkte des Gegners mit unseren ersteigerten Superhelden zu platt zu machen.
Ein wunderschönes Artwork von Vincent Dutré. Die Kartenqualität ist leider, naja, ich hätte sie mir besser gewünscht. Man muss sie schon in Premium Sleeves packen.
Das ist das gerade sehr lustig. Warum? Sehr lustig gesagt irgendwie.
Echt? Okay. Ja, schön, dass ich dich zum Lachen bringen konnte. Ja, was ich in dem Spiel, was ich glaube, was dem Spiel so ein bisschen im Weg steht, ist, es ist doch recht sperrig, in dem Sinne, dass es jetzt nicht so zugänglich ist wie Mindbug. Man braucht schon ein bisschen Erfahrung im Duellbereich. Und diese Mechanik mit dem Bieten, was biete ich dem anderen an, die kann man am Anfang so ein bisschen überfordernd sein, weil man ja irgendwie einen fiktiven Preis festlegen muss und man kann noch so gar nicht einschätzen, wie es eigentlich jetzt ist.
Ja, und ich finde das auch immer noch ein bisschen schwierig, weil man manövriert sich da selber schnell ins Aus, wenn man dann sagt, oh, ich hätte da gern 5 Münzen für. Oder ich biete 5 und der Gegner geht dann gar nicht drüber, sondern sagt, ja, dann nimm doch.
Ja.
Dann ist man selber 5 Münzen los und gerade gegen Ende wird das schon sehr kritisch. Wenn der Gegner mehr hat als man selber, dann kann er immer
easy
die Karten kaufen.
Das ist der Moment, wo es richtig problematisch wird für die andere Person.
Und das bin meistens ich.
Echt?
Die ist problematisch.
Würdest
du
sagen, du hast das Spiel häufiger verloren als
ja,
ich?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, wir checken das.
Auf
Fake
jeden
News.
Fall.
Tatsächlich, ja. 11-4 steht's.
Ja, siehst du? Sag ich doch.
Ja, hast du recht, hast du recht. Ich finde, das ist immer noch ein super Ding, aber es ist auch fordernd. Es ist, du musst dir deinen Plan in der Hand auch haben. Ähnlich auch manchmal wie bei Mindbug, dass du sagst, ich mache hier so ein Lockangebot. Dann nimmt er sich das und dann kann ich gleich die Karte. Das hast du nämlich in der Partie gemacht, die wir jetzt letztens gespielt hatten hier an dem Samstag.
Ja, das stimmt. Da habe ich ein Lockangebot gemacht.
Da hast du ein Lockangebot gemacht. Ich habe zugeschlagen und sie hat dann die nächste Karte ausgespielt, die direkt meine wieder zerstört hat. Und das sind so Momente, dafür liebe ich Duellspiele einfach unfassbar.
Ja, da muss man den Konter direkt schon parat haben.
Ich finde,
aber,
man merkt auch so ein bisschen, also man merkt auch schon, dass Christian Kudal vorher Mindbug designt hat und dass das so eine davon, also dass das auch so ein bisschen abgespaltenes Game Design so im Kopf ist. Es ist komplett unterschiedlich, also man kann es auch nicht vergleichen, aber es hat, ich sag mal, die Kniffe in den Karten, die sind da. Die sind aber nochmal eine Spur extremer als beim Mindbug in der Komplexität zu begreifen, weil es eben ja auch Möglichkeiten gibt, Aktionen zu machen, dieses Geld als Ressource zu handhaben und so. Ich würde sagen, es ist einfach nochmal eine Spur schwieriger auch reinzukommen als beim Mindbug.
Ja,
aber ich finde Heroes for Sale nach wie vor einen unfassbar starken Titel, den viel zu wenig Leute auf dem Schirm haben. Würdest du dich da anschließen?
Also ich mag es nicht so gern wie du.
Ja, deshalb haben wir es eben
vielleicht,
auch erst 15 Mal gespielt.
Genau, mag vielleicht auch daran liegen, dass ich sehr schlecht darin bin. Ich habe das Gefühl, ich bin da nicht so gut drin in diesen Beat-Spielen. Und es tut aber nicht weh, das zu spielen, sage ich mal.
Es geht ja auch schnell.
Es geht super schnell und da ist eine Partie, ist da schnell durch.
10 Minuten,
also,
Viertelstunde. Ja.
Ich teile jetzt nicht deine Begeisterung,
ja.
Aber es ist ein gutes Spiel.
Ja. Ja, okay. Ja, aber das ist doch trotzdem ein Wort. Darf ich weiter
oder
auf den Tisch bringen?
Mehrere Wörter.
Ja, mehrere Wörter.
Ja.
Ein Wort, so lang ist das nächste Spiel, und zwar Iago.
Iago, ach, das war das. Oh, das ist jetzt aber schwierig.
Das
kann
schwierig
ich nicht
erklären. Nee, ich würde das jetzt auch wirklich nur umreißen, weil das
Nein,
ist dann auch
Nein, ich würde auch sagen, also es ist eins von diesen... Wie hießen die? Kanare?
Kanare Abstrakt.
Kanare Abstrakt Games.
Aus Japan habe ich sie importiert.
Die der Simon noch vor dem Urlaub gekauft hat. Und es ist halt so abstrakt, dass man es nicht mal beschreiben kann. Das ist das mit dem Weiß und Schwarz und den roten Punkten.
Ja.
Ne?
Also
das basiert auf einem anderen Spiel, ne?
Na,
auf welchem?
Nee, es basiert nicht auf einem, also zumindest steht es hier jetzt erstmal, doch auf Othello basiert ist.
Also falls ihr Othello kennt.
Kennt keiner.
Ist
also ich kenne es auch nicht. Ich würde eher sagen, es geht eher von der abstrakten Spielrichtung in die Richtung von Jinch, dass wir eben Steine umdrehen, um ja quasi uns in die Karten zu spielen. Ja, wenn wir Steine einquetschen, können wir die umdrehen. Wir müssen es aber auch machen. Und es gibt aber eine dritte Farbe, die auf beiden Spielfarben quasi auf der Rückseite abgedruckt ist. Und das macht es dann richtig crazy. Und der Clou ist eigentlich, dass wir nachher die Punkte multiplizieren von den Spielsteinen, die auf der äußersten Ring liegen, mit denen, die in dem Ring liegen. Also wir wollen quasi so ein ausgewogenes System haben. Es gibt ein Hin und Her. Es ist gar nicht so einfach. Ich fand es trotzdem cool bisher, muss ich sagen.
Ja, ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert. Ich finde, für mich hat das eher was von, ich lege da einfach mal so ein paar Steinchen hin und irgendwann muss ich da was hinlegen, weil ich dich dann einquetschen kann. Mhm. Und irgendwie, weiß ich nicht, mir fehlt da so ein bisschen der Spaß dran.
Ja, okay. Ja, das ist ja bei abstrakten Spielen häufiger so, dass es manchmal auch dann recht trocken wird. Und ich glaube, das ist bei dir dann das
Problem.
Genau,
und ich finde, die bei Hexentafel ist es nicht trocken. Bei dem Make Master ist es für dich, glaube ich, trocken.
Ja,
von dem hatten wir ja auch schon mal erzählt. Bei dem Slide finde ich es auch so ein bisschen eher in die Richtung trocken. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich bin da noch nicht so begeistert. Also das Einzige, was mich jetzt im Nachhinein so richtig, richtig abgeholt hat von denen, war Hexentafel. Aber die anderen finde ich dann wirklich ein bisschen zu trocken und zu wenig spaßig.
Ja, also ich glaube, wenn man abstrakte Spiele mag, kommt man an Canara Abstract wahrscheinlich nicht vorbei. Ne? Das sind wirklich diese klassischen Spiele nochmal neu interpretiert oder so. Das finde ich super interessant. Ich glaube, wir müssen nachher mal ein Ranking machen, wenn wir alle gespielt haben, die wir jetzt mit haben und die wir vorher gespielt haben. Machen wir nochmal so einen kleinen Abschnitt für euch, damit ihr wisst, wenn ihr was bestellen wollt oder so, was nehmt ihr denn? Ich finde Jago tatsächlich besser als Make Master. Mir gefällt das echt gut. Ich möchte das auch noch weiter spielen und finde das einen coolen Kniff. Ich kann, also es ist auch wieder so ein Spiel, das kannst du auch schlecht erklären, wie du schon sagtest. Ne?
Ja, kommt denn dann schon direkt das andere?
Nee, das andere kommt jetzt noch nicht. Deshalb
sonst hätten wir das jetzt direkt aufgreifen können.
Dann lass uns das doch aufgreifen. Dann machen wir
weil
jetzt Saiju
da
dahinter.
Da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, weil das finde ich tatsächlich schlechter noch als das Iago.
Wir haben Saiju. Und Saiju ist ein Spiel, was auf einem klassischen japanischen, Tradition beziehungsweise Theme, sagen sie hier, basiert. Und zwar mit Schnee, Mond und Blumen. Und das klingt genauso abstrakt wie das Spiel. Also das kann man auch wieder nicht erklären.
Man kann es auch nicht erklären. Also wir entscheiden uns für eine Form. Der Simon hat jetzt immer die Monde gespielt und ich die Schneeflocken. Die Blumen sind dann unbeteiligter Dritter.
Beim Spiel zu zweit, man kann es auch zu dritt spielen.
Und alle drei Symbole gibt es in drei Farben. In Pink, Gelb und Weiß. Und unser Ziel ist es, auf dem Board zusammenhängende Farben zu erzeugen und innerhalb dieser Farbgruppen die meisten unserer Symbole unterzubringen. Und dafür kriegen wir dann Punkte. Das heißt, wenn ich eine weiße Fünfergruppe habe, ich habe dann die meisten meine Schneeflocken sind das häufigste Symbol da drin, dann bekomme ich 5 Punkte für diese Gruppe. Und der Mechanismus, wie wir unsere Plättchen einsetzen, das ist zu abstrakt, um es zu erklären. Aber auch da ist es für mich irgendwie, mir fehlt so ein bisschen der Spaß dran. Ich setze quasi mein Plättchen, bestimme quasi, wo das nächste Schneeflöckchen eingesetzt wird und das war's. Irgendwie finde ich, da fehlt mir so ein bisschen das Spiel.
Ja, mir ist das auch teilweise jetzt ein bisschen zu trocken, weil ja der Gegner quasi aussucht, wo als nächstes dieses Plättchen platziert werden kann und dadurch wird es so ein bisschen konfus auf dem Spielplan, habe ich
ja,
so das Gefühl.
Ja, genau, es ist konfus und man weiß auch irgendwie nicht so genau, was soll ich denn jetzt machen,
genau.
Was bringt mir was, wo soll ich das platzieren? Ich lege quasi immer fest, wo wird die nächste Schneeflocke platziert und der sich dann entscheidet, die Schneeflocke zu platzieren, der entscheidet, welche Farbe er dahin legt und dadurch macht man ja dann eigentlich die ganze Zeit nur die Farbgruppen kaputt.
Genau, ich glaube, das ist so das, was mir an dem Spiel weniger zusagt als jetzt bei den anderen, dass man eher so ein Take-That-Element hat, dass man sagt so, ja, Take-That ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber dass man eigentlich nur versucht, die Gruppen zu zerstören von dem anderen und zu verhindern, dass die Gruppen zu groß werden. Das finde ich aber bei Slide zum Beispiel deutlich besser gelöst, weil du ja gleichzeitig trotzdem gucken musst, wie du die meisten hinkriegst und du hast ein relativ flüssiges Spielgefühl. Bei Saiju, finde ich, ist das so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen zu unnötig konfrontativ in dem Sinne, dass ich immer gucke, dass ich dir was kaputt mache. Damit.
Ja, und irgendwie stört das dann halt so ein bisschen, dass dieses dritte Symbol noch mit drin ist, finde ich. Das fühlt sich so komplett unzugehörig an.
Ich muss das jetzt nochmal mit anderen Leuten, glaube ich, spielen, ja, weil du hast ja gar keinen Bock darauf.
Ja, das
ich würde aber jetzt aktuell nach den drei Partien auch erstmal sagen, ja, kann man jetzt auch erstmal nochmal ruhig ein bisschen, bisschen ruhen lassen.
Ja, ja. Okay, gut. Nee, dann das haben wir schon mal vorgegriffen und dann machen wir jetzt weiter.
Die Leute denken, wir sind ein abstraktes Game-Spiel-Podcast. Tut mir leid, aber wir haben noch eins.
Warte, welches denn?
Wir haben Corridor.
Ach so, aber da muss ich direkt sagen, da überwiegt für mich der Spielspaß. Und ja, der Spaß, wirklich. Ja.
Das ist so das Gegenteil von den Kanare-Abstrakt-Spielen eigentlich, wenn man ehrlich ist. Weil eigentlich, ich sag mal, die Taktik, ja, die ist vorhanden, aber das Spiel ist lustig. Ja?
Und du hast es ja empfohlen bekommen.
Ich habe es empfohlen bekommen. Ich habe mich mit dem Christian Kudal nochmal ausgetauscht gehabt und er hat gefragt, was ich denn so gerade so cool finde. Und er hat mir gesagt, was ich habe ihn natürlich auch nach Empfehlungen gefragt, weil der spielt auch unfassbar viel und interessante Dinge. Und er hatte mir dann Corridor empfohlen. Das ist ein altes Spiel, also es gibt schon lange. Und es geht darum, dass wir ja ein Labyrinth bauen, quasi für den anderen, aber gleichzeitig durchs gleiche Labyrinth auch durchgehen müssen.
Ja, wir haben erstmal am Anfang ein komplett offenes Board und müssen eigentlich nur mit unserer Figur auf die gegenüberliegende Seite kommen. Ja, und dabei haben wir aber 10 kleine Hindernisse.
Ja, so Wände halt, ne?
So Wände, genau. Und wenn wir dran sind, wir können entweder unsere Figur ein Feld bewegen oder wir können Hindernis einsetzen. Und mit den Hindernissen versucht man halt, den Gegner davon abzuhalten, auf die andere Seite zu kommen.
Und es ist total dämlich, weil...
Es ist total dämlich, aber es ist so lustig.
Also ich habe noch nie ein abstraktes Spiel gespielt, wo ich so laut und so viel gelacht habe. Und das habe ich ihm direkt auch dem Christian auch geschrieben. Und er sagte auch, ja, it is absolutely hilarious. In a way that abstracts really are. Und das stimme ich absolut zu. Es ist so auf den Punkt getroffen. Es ist so, es ist eigentlich so lächerlich, was man tut. Und man denkt so, Mann, was ist das? Was ist das für ein dummes Spiel? Aber dann denkt man so, irgendwie ist es schon cool.
Es ist halt total lustig, wenn man so dem anderen die ganze Zeit so versucht, da den Weg abzusperren und irgendwann fällt einem ein, scheiße, ich muss da ja auch lang jetzt, weil der andere meinen Weg abgesperrt hat.
Und das Interessante ist, oder ich sag mal, das größte taktischste Element ist, dass man so zumacht, dass der andere deinen Weg nicht mehr blockieren kann, weil es muss ja einen validen Weg geben von der einen Seite zur anderen.
Ja, das war gestern, glaube ich, ne? Das war mehrfach das Problem, dass man sich denkt, boah, ich habe dem Simon hier jetzt voll den Weg zugestellt und dann macht der was, sodass ich ihn nicht mehr blockieren kann.
Ja, weil eben dann, wenn du da eine Wand platzieren würdest, würdest du das ganze Labyrinth in eine Sackgasse laufen lassen und das ist nicht erlaubt.
Aber weißt du, woran ich immer denken muss bei diesem Spiel? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber wir hatten bei mir zu Hause so ein Spiel mit einer Maus und einer Katze.
Mhm.
Und die Maus muss zuerst, glaube ich, über das Board, um den Käse zu klauen und dann wieder zurück. Und die Katze kann auch so Gitter einsetzen.
Aha.
Das ist dasselbe Prinzip.
Das kenne ich
nicht. Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt.
Das ist natürlich jetzt schade. Das können wir leider auch nicht herausfinden, wahrscheinlich. Ne? Ja, also ich finde, das ist ein Spiel, wo die Zielgruppe eben nicht weiter auseinandergehen kann zu den Kanare-Abstrakt-Spielen. Leute, die eine nicht so ernste, abstrakte Duellweise haben wollen, die sollten sich Corridor einfach mal anschauen. Weißt du, wie es heißt?
Definitiv. Nee, ich bin gerade noch am
gucken. Also, okay.
Also, warte mal, 90er Brettspiel? Nein, ich finde es gerade nicht.
Ja, vielleicht wisst ihr es ja, dann schreibt uns mal eine Nachricht. Tatsächlich ist Corridor schon aus dem Jahr 1997 und es ist bei Gigamic erschienen und die machen ja generell sehr qualitativ hochwertige, abstrakte Spiele. Und auch hier ist wieder alles Mögliche aus Holz dabei und es gibt eine kleine Reisevariante, die wir uns jetzt gegönnt hatten für den Urlaub. Die haben ja auch Quavale gemacht, was ich ein super schönes, abstraktes Ding finde. Aber ich finde, ehrlich gesagt, zu Corridor würde ich sagen, das kannst du auch mit Kindern spielen. Das kannst du, das werde ich mit auf die Arbeit nehmen. Ich glaube, dass so als Absacker zum Ende, um die Stimmung nochmal aufzulockern, kann das sehr lustig sein, weil diese Frustration in so eine so eine Lächerlichkeit mündet. Du denkst so, wie ist das denn jetzt passiert? Was ist das denn jetzt Dummes so? Und du nimmst das Spiel erstmal selber nicht mehr so ernst. Und ich finde, das ist ein ganz eigenes Spielgefühl gewesen, was ich auch von dem Spiel so gar nicht erwartet hätte. Gerade wenn man sich anhört, wie trocken es eigentlich sich anhört. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es wahnsinnig lustig.
Ja, also auch absoluter Win vom Urlaub.
Ja, und das ist halt so ein Spiel, also irgendwie man ärgert sich dann so, dass man verloren hat und man denkt sich dann, ach komm, jetzt direkt nochmal eine Partie.
Ja. So, Simone, jetzt hör mal auf zu suchen.
Ja, ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Wenn wir bei meinen Eltern sind, dann müssen wir in...
Boah, dann gibt es ein Rematch. Das
dann
würde ich
müssen,
dann gerne
wir, müssen wir reingucken in, ja, das den, machen in wir. Den Schrank.
Gut.
Ich erinnere mich noch ganz genau, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Das ärgert mich gerade.
Tja, da können wir jetzt nichts ändern. Wir können aber mit einem wunderbaren Spiel weitermachen. Dir sitzt eine Fliege auf der Stirn.
Oh,
jetzt
ja.
ist sie weg.
Jetzt packe ich auch mein Handy weg.
Besser ist es. Und zwar ist das ein Spiel, was der gute Christian, Grüße gehen raus, hier im Vegan-Ressort ausgestellt hat oder was er ausgestellt in seinem Regal hat. Und was ich tatsächlich schon einmal vorher gespielt hatte, sodass ich zum Glück jetzt nicht den Ersteindruck hier erzählen muss. Simone muss den Ersteindruck erzählen, was ich in dem Spiel tatsächlich aber weniger schlimm finde als in anderen Spielen, weil es ist auch ein Eventspiel. Und es geht um Hegemony. Lead your class to victory.
Stimmt, das haben wir ja gespielt.
Das haben wir gespielt. Und jetzt, glaube ich, fährt er gerade hier vorbei mit dem Rasenmäher.
Traut er sich wieder?
Ja,
jetzt müssen wir ja direkt ein bisschen ärgern, weil eigentlich will er den ganzen Tag Rasen mähen und die ganze Zeit regnet's.
Ja.
Und vorhin wurde er schon erwischt mitten auf dem Rasenmäher vom Regen.
Naja, jedenfalls, Hegemony ist ein Spiel, bei dem es ja schon um so eine politische Simulation, würde ich sagen, geht. Einer verkörpert die Arbeiterklasse, einer verkörpert die Kapitalistenklasse, jemand verkörpert den Staat und eine andere Person verkörpert
den
Mittelstand oder den Mittelstand, genau. Und es ist dann eine Art Eurogame, würde ich schon sagen. Also es hat zumindest eurogamige Elemente und jeder versucht, eigene Agenden durchzubringen, sowohl bei den Gesetzen als auch bei, eigentlich das gesamte Spielziel, wie man Punkte macht,
ja,
ist komplett
jeder,
unterschiedlich.
Genau, jeder hat sein eigenes Ziel, jeder versucht, sich selbst zu helfen quasi.
Und meistens irgendwie noch zu versuchen, vielleicht noch jemanden auf seinen Weg mitzunehmen, um vielleicht das Gesetz durchzukriegen. Das Spiel ist wirklich so ein bisschen wie Root als Heavy Eurogamig-artiges Spiel. Es ist auch mit Karten gesteuert, also wir haben Karten auf der Hand, die haben schöne Effekte drauf, die sind auch sehr thematisch. Die Kapitalistenklasse hat zum Beispiel auch sowas wie eine Privatinsel kaufen.
Die hatte ich tatsächlich gar nicht.
Ja, die hattest du gar nicht. Es gibt wirklich viele Karten in dem Spiel.
Aber ich hatte, glaube ich, irgendwas mit Offshore-Konten oder Offshore irgendwas, wo ich dann hier mein ganzes Einkommen schon mal in Kapital, die Hälfte schon mal in Kapital umwandeln konnte, damit ich weniger Steuern zahlen muss oder so.
Genau, das ist sehr witzig.
Cool.
Und das Interessante ist, dass wirklich auch diese Karten sehr thematisch sind. Also sie sind vom Kern her wirklich sehr lustig. Die Arbeiterklasse versucht so ein bisschen Gewerkschaften zu gründen und natürlich gute Löhne für sich rauszuschlagen. Die Kapitalistenklasse, die möchte
so viel Geld wie möglich.
Logisch.
Ja, ich war tatsächlich Kapitalist. Ich habe natürlich versucht, den Mindestlohn zu drücken, damit ich meine Arbeiter nicht so viel bezahlen muss, aber die mir trotzdem alle meine Waren produzieren, damit ich schön damit Geld scheffeln kann.
Ja, schön sympathisch, ja.
Genau,
ich war tatsächlich in meinen beiden Partien jetzt Mittelstand und Staat. Von daher kann ich da ein bisschen mehr zu sagen. Also Mittelstand ist so eine Hybrid-Geschichte zwischen Arbeiterklasse und Kapitalisten. Die haben zwar eigene Fabriken und haben auch eigene ArbeiterInnen, aber ist jetzt nicht so auf den Gewinn aus, sondern eher auf die Maximierung der Zufriedenheit. Darüber kriegen sie die meisten Punkte. Und der Staat versucht zwischen allen Klassen so ein bisschen hin und her zu schieben. Das Geld, dem mal ein schönes Geschenk zu machen, dem mal ein schönes Geschenk. Und möglichst dabei nicht pleite zu gehen, was leider nicht geklappt hat. Ich bin sofort am Anfang in der ersten Runde, ja, glaube ich, ne?
Ja, direkt in der ersten Runde ist der Staat bankrott gegangen und es war aber dann eigentlich gar nicht so schlimm. Aber natürlich haben die Kapitalisten am meisten davon profitiert.
Dass ich pleite gegangen bin?
Ja, ich habe richtig viel Kohle gescheffelt dadurch.
Ja, naja, jedenfalls war es so, dass ich danach ein unfassbares Comeback hingelegt habe als Start und nachher tatsächlich den Sieg in der zweiten Partie insgesamt nach Hause tragen konnte. Ich habe aber bei der ersten Partie auch mehr Mittelstand tatsächlich gewonnen. Also scheint das ein Spiel zu sein, was mir auch durchaus erstmal liegt. Definitiv aber ein sehr interessantes Spielkonzept. Also ich finde, das Thema kommt zu jeder Zeit durch. Man hat auch immer so ein bisschen den Metatalk. Also man merkt die Gespräche, die man am Tisch führt. Das sind wirklich diese Gespräche zwischen diesen Klassen. Das ist so ein, Ding, ne? Also es gibt dann so eine, ich sag mal, die Arbeiterklasse hält jetzt nicht so viel von der Kapitalistenklasse und so weiter. Und das ist super interessant. Es gibt dann auch noch wirklich, die einen produzieren, die anderen wollen kaufen, die anderen wollen verkaufen. Es hat so eine schöne, in sich geschlossene Ökonomie. Und es hat vor allen Dingen so ein Gefühl, dass wir trotzdem irgendwie alle zusammenspielen. Und das finde ich total spannend, ne? Also jeder ist irgendwie auch so ein bisschen von dem anderen abhängig.
Genau. Das ist so spannend, weil ohne die anderen funktioniert es nicht.
Ja.
Ne? Wenn die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht zu mir kommen, zu meinen Fabriken, dann kann ich damit nicht produzieren und kriege kein Geld.
Ja. Und ne? Das ist wirklich gut, das ist wirklich gut designt. Ich bin wirklich begeistert von dem Spiel. Man muss viel Zeit einplanen. Deshalb würde ich auch sagen, Eventspiel, da muss man sich für Zeit nehmen.
Wie lange haben wir denn gebraucht?
4 Stunden, 40 Minuten.
Okay.
In der Erstpartie.
Ich muss aber auch sagen, ich fand es von den Regeln her gar nicht mal so schwer.
Also für eine 4,22 Rate-Rating bei BoardGameGeek würde ich sagen, ist es eigentlich okay.
Ich finde, es ist okay. Ich glaube, die Schwierigkeit kommt daher, dass man natürlich eigentlich im besten Fall alle vier Klassen kennen sollte und wissen sollte, was die alle wollen.
Absolut.
Aber also ich kannte ja eigentlich nur meine Klasse so wirklich und bei euch dann vielleicht so in einem Satz, was so euer Ziel ist.
Ja.
Aber das hat funktioniert, weil ich fand, da waren gute Spielübersichten dabei. Das heißt, uns wurde einmal so, ich sag mal, das Grundkonzept des Spiels erklärt und dann habe ich hauptsächlich meine Spielübersicht einmal durchgelesen, wo alle Aktionen von mir einmal erklärt waren und dann habe ich das eigentlich gecheckt. Also ich fand, es war nicht so kompliziert.
Es ist sehr textlastig, deshalb würde ich auch hier auf die deutsche Version verweisen, weil, also wir spielen ja viel auf Englisch. Ich habe ja meine Erstpartie. Oh, jetzt fährt er hier direkt vorm Haus vorbei, man hört's.
Jetzt müssen wir kurz Pause machen.
Sollen wir winken?
Ich.
Nee, er fährt nicht.
Ich glaube, das musst du rausschneiden. Das ist zu laut. Ja, wir haben jetzt leider komplett den Faden verloren.
Ja.
Wir wissen nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Wir wissen nur, es war Hegemonie.
Und der Rasenmäher.
Aber ja, deswegen dachten wir, wir geben euch jetzt einfach direkt das Fazit. Ja, wie findest du das Spiel denn?
Ich mag es total gerne. Also ich würde das jederzeit mitspielen. Ich hoffe auch noch darauf, dass wir es vielleicht in dem Urlaub nochmal spielen können. Das ist ein Eventspiel. Man muss sich echt viel Zeit dafür nehmen. Gerade auch wirklich nochmal eine halbe Stunde vorher Zeit nehmen, selbst wenn man jetzt die Regeln kann, um seine Fraktion durchzulesen, wenn man die noch nicht gespielt hat, in Ruhe. Und das Schöne bei dem Spiel finde ich eigentlich die Interaktivität, dass man am Spielen am Tisch nicht das Gefühl hat, dass man, wenn die anderen dran sind, eigentlich gar nichts machen kann oder sonstiges, sondern dass man eigentlich immer invested ist, was machen die anderen jetzt, was hat das für Auswirkungen auf einen selbst und was könnte ich eigentlich im nächsten Zug machen, was ist situativ vielleicht auch das Beste, wo die anderen auch mitziehen, weil sie die oder die Interessen haben. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass sich die 4 Stunden 40, die wir es jetzt gespielt haben, und in der ersten Partie habe ich 5 Stunden gespielt, dass sich die aber nicht danach angefühlt haben, sondern dass es wirklich eher so ein Ding ist, man verbringt eine schöne Zeit zusammen, man muss sich in seine Rolle auch irgendwie ein bisschen hineinversetzen, aber dann hat man auch ein Spiel, wo man auch, ja, die 5 Stunden jetzt keine Langeweile oder groß Downtime hat, sondern man einfach auch schön mit dabei ist am Tisch. Das ist nicht bei jeder Partie, glaube ich, so der Fall, weil man braucht schon die richtigen Leute. man da jetzt jeden Zug irgendwie 3 Stunden überlegt und man nachher, ja, es ist durchaus mal vorgekommen, habe ich gehört, dass das Spiel auch mal 9 Stunden ging, dann wird es mir auch keinen Spaß machen. Aber ich glaube, wenn man dann eine Runde hat, die ja ungefähr auf einem Level von der Downtime her auch spielt, dann macht das, glaube ich, Riesenfreude.
Ja, ich würd da mitgehen. Also mir hat das Wiedererwarten auch sehr viel Spaß gemacht. Du warst ja sehr erstaunt, dass
ja, weil es halt so ein Heavy-Ding ist halt, ne?
Aber ich fand das eigentlich auch ganz gut, dass man doch immer so ein bisschen involviert ist und dann auch Interesse daran hat, was die anderen machen, weil man sich daran ja auch ziemlich anpassen muss, ja, in seiner Taktik, je nachdem, welche Rolle man spielt. Wahrscheinlich halt auch bei jeder Rolle. Und ja, ich fand das eigentlich, also ich fand es echt super toll umgesetzt, dass man wirklich bei seiner Rolle immer gemerkt hat, okay, das passt hier jetzt wie die Faust aufs Auge, warum ich jetzt das und das möchte, das fand ich einfach toll. Und ja, es hat mir großen Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Also spielt es gerne mit, wenn ihr irgendwo könnt, weil da 4 Leute sonst zusammenzubekommen, da muss man schon vorher eine Gruppe im Auge für haben und die am besten auch fragen, habt ihr Bock, dass wir uns da vielleicht auch ein paar Mal für treffen, weil das Spiel lebt schon davon, dass du auch so ein bisschen deine Erfahrung mit der Gruppe machst.
Und wie gesagt, lasst euch da auch nicht abschrecken von der, was hast du gesagt, 4,2?
Ja, das ist Lacerda-Niveau, aber
Ich fand das wirklich nicht so schwer wie andere Spiele.
Ja, würde ich auch sagen. Na, also es ist viel. Und man muss so ein bisschen den Überblick haben.
Ja, und wenn man es perfekt spielen möchte, dann ja, muss man eigentlich wirklich alle Klassen kennen. Ja. Aber wenn man das nicht tut, dann kann man das auch prima spielen.
Würde ich auch sagen.
Ja, so, ich habe jetzt in unserer kurzen Rasenmäherpause tatsächlich doch noch herausgefunden, wie dieses Spiel hieß, das so ein bisschen ähnlich ist wie Corridor. Und zwar heißt es Maus, pass auf. Und es ist von 1996 bei Ravensburger erschienen.
Ja. Maus, pass auf. Das ist auch so ein typischer Name. Man sagt, ja, okay, das passt für ein Spiel aus
den
90ern.
Und es geht aber nicht gegen eine Katze, sondern gegen einen Mausefänger. Ja. Die Maus muss zum Käse und dann wieder zurück in ihr Mäuseloch. Und der Mausefänger versucht, die Maus einzusperren.
Ja, ist ab 5 Jahren. Und das werden wir im Rematch mal machen. Das müssen wir unbedingt mal zocken, wenn wir bei deinen Eltern sind. Bin ich dabei. Müssen wir einfach mal ausprobieren, ob das noch was
das
kann.
Das müssen wir mal testen.
Sehr gut.
Oh, hier sind die ganzen Vögel unter unserem Dach.
Man hört es wahrscheinlich.
Die sind tatsächlich hier mitten drunter.
Ach nee, echt?
Ich glaube, die fliegen hier rein und dann oben irgendwo.
Also falls man es zwitschern hört, das gehört heute zur Urlaubsatmosphäre. Seid froh, dass ihr nicht die ganze Zeit die Autobahngeräusche hört.
Ja.
Gut, machen wir weiter, was wir an dem Tag gespielt haben. Und zwar nicht mit dem nächsten Titel, Leviathan Wilds, müssen wir auf jeden Fall nochmal spielen, bevor wir drüber sprechen.
Spoiler-Twist, es ist ein kooperatives Spiel und wir waren mal wieder,
unfassbar
also es
schlecht.
Gehört zu denen, bei denen wir scheinbar unfassbar schlecht sind.
Aber wir müssen es jetzt nochmal ausprobieren. Ich habe es noch nicht aufgegeben. Ich habe es so ein bisschen analysiert. Wir werden das beim nächsten Mal wieder
Ja, wir hatten es vor ein paar Monaten auch schon gespielt und dann aufgegeben. Jetzt haben wir es wieder versucht. Ja, mal gucken, was draus wird. Ich höre
so
auch den Rasenmäher schon wieder.
Ja, ich glaube aber, der dürfte so leise sein, dass man den bei unseren Stimmen nicht raushört. Wir machen weiter mit einem Absacker, den es bei uns auch schon lange gibt. Und das ist Mindspace, ein Tetris-like Puzzlespiel, könnte man sagen, bei dem wir so nette Gehirnwürfel haben, wenn wir diese Deluxe-Komponenten haben, die ich natürlich habe. Das ist ein Kickstarter. Und wir versuchen in Mindspace verschiedene Regionen des Gehirns mit Informationen zu befüllen. Klingt sehr abstrakt.
Aber das hast du schön gesagt.
Ist schön,
es ist
ne?
im Endeffekt auch ganz,
völlig
ganz,
egal.
Ganz simpel. Ja. Es liegen Formen aus, wir würfeln die Würfel eigentlich nur, damit wir die zuordnen können. Die bestimmen dann die Farbe und die Form malen wir dann in der entsprechenden Farbe in das Hirn. Wir dürfen keine gleichen Farben aneinander angrenzend reinmalen. Wir kriegen für bestimmte Anordnungen Punkte. Jede Farbe gibt unterschiedlich Punkte und wir versuchen, die meisten Punkte zu sammeln. Ganz, ganz simpel.
Ja, und das Interessante ist aber, dass es nicht nur so ein paar Formen gibt, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Formen. Ich glaube, der ganze Stab ist aus einzigartigen
Das sind einzigartige Formen.
Und jede Farbe gibt natürlich unterschiedlich Punkte. Die Lila will neben Orange sein, die Pinken wollen die gleiche Form haben und so weiter. Gehen wir nicht ins Detail, aber ich finde das immer noch einen schönen Absacker. Na, also das ist kein Spiel, wo ich sage, okay, jetzt jede Woche hole ich das Ding raus. Aber wir haben es, ich habe es gerade nachgeschaut, seit fast 2 Jahren bei uns im Regal, ist bei All Play Games erschienen und kommt auch mit so abwischbaren Boards. Ich finde, das ist ein super Urlaubsspiel. Ne? Also gerade dieses Tetris-artige Puzzeln, das wird für mich auch nicht alt. Ne?
Das mag ich auch gern. Das finde ich auch super.
Ja, also von daher nur so ein ganz kleines Ding nochmal reingeschoben.
Genau, hier. Kleine Empfehlung könnt ihr euch holen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Also ich glaube auch nicht, dass man groß was verpasst. Es gibt ja einfach viele von dieser Art von Spielen.
Aber man macht auch nichts falsch, wenn man sich holt. Ne? Also wenn man meint, okay, ja, so ein bisschen Puzzle, Tetris-artig, einmalen, mag ich, dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, wenn ihr euch das holt.
Wo ihr vielleicht was falsch machen könntet, und da muss ich jetzt dem Christian ein bisschen wehtun, aber wir haben eine wunderbare Partie mit einem, leicht trashigen Spiel gehabt. Nämlich Auf Achse haben wir dann gespielt.
Ah, ich dachte gerade, bist du jetzt schon beim Superclub, aber Spoiler, aber nein, wir sind
Spiel
bei Auf
des
Achse.
Jahres 1987 ist es geworden und das haben wir beide nur einmal gespielt und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe auch nicht so die Motivation, das jetzt noch häufiger zu spielen.
Ja, aber ich muss sagen, es ist halt ein altes Spiel. Es ist sehr nostalgisch. Es ist so, wie alte Spiele sind. Aber es war halt auch ein bisschen lustig.
Es war eine lustige Runde. Und das war wieder ein Beispiel dafür. Ihr erinnert euch an mein Plädoyer für Anno 1503 als Spiel, was wahrscheinlich auch keiner mehr so mit Freunden spielt wie ich. Aber bei Auf Achse kann ich das genauso verstehen. Also es gibt ja eine große Fanbase von dem Spiel. Es ist ja Spiel des Jahres 1987 geworden und von Wolfgang Kramer. Und man kann es auf jeden Fall erst, würde ich sagen, ab 3 Personen gut spielen, weil man ja um Aufträge bietet. Und wir haben aber als Hauptmechanismus einfach so einen typischen Roll-and-Move-Ding. Also du würfelst, gehst so viele Felder vor und das ist so die Hauptmechanik des Spiels und die finde ich echt lame.
Ja, wir müssen Waren aufladen, Waren abladen am richtigen Ort. Es gibt noch Ereignisfelder und da glaube ich übrigens immer noch, wahrscheinlich haben wir das falsch gespielt.
Nein, das haben wir nicht falsch. Haben wir ja nachgeguckt.
Ja, aber es ist irgendwie komisch.
Es fühlte sich etwas zu wenig ereignismäßig an.
Nach zu wenig Ereignissen an.
Ja,
egal.
Vielleicht hätten wir es drauf anlegen sollen. Ich
aber
weiß nicht.
Ich fand es lustig, aber ich glaube, es ist halt auch so ein Spiel, das ist mit der richtigen Gruppe ist das immer lustig.
Ja, genau. Es hat mich dann auch an Alarm für Cobra 11, das Brettspiel, erinnert, was ich ja auch immer noch im Regal habe, weil ich es super trashig finde.
Genau, und wenn du es zu ernst spielst, dann wird es auch keinen Spaß machen, glaube ich. Das ist so ein Spiel. Da muss man schon mit dieser Stimmung rangehen. Komm, wir spielen jetzt hier so ein olles Spiel.
Das
machen
hat auch
wir
richtig,
Spaß.
Das hat auch, er hat es ja auch gebraucht gekauft. Es hat auch richtig schön nach so modrigen Büchern hat's gerochen. So, ihr kennt den Geruch sicherlich von so viel zu alten Sachen. Und das, was mir tatsächlich gut gefallen hat, war der Beat-Mechanismus auf die Aufträge. Also wir versuchen natürlich, effiziente Routen irgendwie abzufahren, weil bei Auf Achse spielen wir LKW-Fahrer, die irgendwie dann sich vielleicht nochmal einen Anhänger kaufen und dann von A nach B fahren. Mhm. Aber man möchte natürlich effiziente Strecken haben. Vielleicht macht man gleich 2, 3 Aufträge auf einmal, wenn die Ziel- und die Anfangsstartpunkte vielleicht nah beieinander liegen. Und wenn wir in der Stadt sind, können wir auf Aufträge bieten. Und die anderen dürfen aber auch bieten. Und das finde ich ganz interessant, dass es quasi ein Unterbieten des Gewinnes. Ja, also du bietest quasi darauf, wie viel dir vom Gewinn abgezogen wird. Beziehungsweise du musst erstmal in Vorleistung sogar gehen, was auch nochmal so ein Problem ist. Und ich fand, das war lustig. Es hatte Game Design mäßig so ein bisschen die Schwäche, dass man am Ende dann eigentlich keine neuen Aufträge nehmen will, weil man das Spielende dann sofort auslöst und das dann ziemlich unattraktiv ist, weil man das Geld verschwendet. Aber ansonsten hat das, während wir es gespielt haben, irgendwie erstaunlicherweise doch gebockt.
Ja.
Also nicht so, dass ich sagen würde, das ist für mich weiterhin so eine weiß ich nicht. Also ich möchte das nicht mehr spielen. So.
Ja, es waren ja dann auch lustige Situationen, dass ich dann plötzlich über die halbe Map zu meinem Zielort konnte, weil ich eine Ereigniskarte gezogen habe, in der meine Frau ihr Kind gerade bekommt.
Ja genau, so ist das Spiel. Man kann sich's gut vorstellen.
Oder dass man bei der 1 darf man dann das Baustellenschild irgendwo hinsetzen, wo man möchte. Dann habe ich
das Stauschild. Oder? Nee,
das Stauschild kommt über Karten rein.
Ja, stimmt.
Das Baustellenschild, das habe ich dann irgendwie auf so eine Strecke gesetzt, die euch beiden da komplett den Weg abgeschnitten hat. Dann wart ihr beide sehr pissig auf mich. Das war eigentlich auch ziemlich lustig.
Mhm.
Ja, also es sind dann halt so Situationen in dem Spiel, die lustig werden.
Also es hat keinerlei Mechanismen, die außer diesem Beat-Mechanismus, der allerdings auch sehr simpel ist, die ich interessant finde. Und ich weiß auch, dass mir dieses Spiel nicht gefällt. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man dann trotzdem eine lustige Runde haben kann.
Ja, genau, wenn man nicht so verbissen dran geht.
So sieht's aus. Deshalb auf Achse, weiß ich nicht. Müsst ihr euch nicht angucken.
Nein, müsst ihr euch auch nicht kaufen. Aber wenn ihr es noch zu Hause haben solltet oder eure Eltern...
Nee, dann auch nicht.
Nee, komm, in einer lustigen Runde packt's mal aus und lasst mal eine Runde Spaß.
Nee, dann nimmt lieber 1000 andere Spiele, wirklich.
Ich weiß nicht. Ich finde, man kann, also wenn man es hat, dann kann man es doch schon einmal spielen.
Weiß nicht, ob da jetzt die armen Leute dann da mitziehen müssen.
Und
also so schlimm fand ich es jetzt auch
nicht. Und dann kann man es immer noch verkaufen und dann gibt es ja so Leute wie den Christian, die sich sowas holen.
Genau. Wir wollen ihn jetzt hier nicht bashen. Ich hatte das lange Zeit auf meiner Wunschliste, Christian, und bin sehr froh, dass ich es jetzt spielen konnte, weil ich es mir jetzt selber nicht kaufen musste.
Du hattest das wirklich noch auf deiner Wunschliste?
Ich wollte das spielen, weil es eben so ein altes Spiel des Jahres-Ding ist und mich dieses LKW-Thema irgendwie angesprochen hat, weil man ja früher in unserer Jugend diese LKW-Simulatoren auf dem PC gespielt hat.
Ich hatte immer 18 Wheels of Steel.
Genau,
das hatte ich auch.
Ja, natürlich.
Das war super.
Ja, hat schon Spaß gemacht.
Ja.
Also man kann damit Freude haben, aber da braucht man die richtigen Leute für. Das würde ich jetzt nicht mit zum Spieletreff einfach so random mitbringen.
Ja, das nicht. Das auf gar keinen Fall.
Gut, was ich allerdings mitbringen würde und was nach wie vor ein fantastisches Spiel ist, ist 3 Chapters. Was in meiner Meinung nach...
Ja, das haben wir ja auch noch gespielt.
Irgendwie völlig zu Unrecht, so völlig unter dem Radar von der Spiel des Jahres Jury gelaufen ist. Das finde ich auch ein bisschen schade. Wüsste ich gerne warum, weil ich finde das nach wie vor ein wunderbares Spiel von Amigo.
Ja, worum geht's?
Name ist Programm. Wir haben 3 verschiedene Phasen. Am Anfang draften wir eben Karten.
In der zweiten Phase spielen wir ein Stichspiel damit.
Aber ein Stichspiel im Sinne von... Man könnte es sagen wie ein Autoquartett, also wer die höchste Karte spielt, gewinnt. Aber jede Karte hat noch Bedingungen, wie sie anders punkten kann. Zum Beispiel, wenn der Zwerg, der möchte möglichst andere Zwerge noch drin haben in dem Stich, dann kriegt er nochmal Punkte. Und da gibt es viele Humpty-Dumpty und keine Ahnung. Gibt es ganz viele Märchengestalten. Das ist wirklich auch, ich sag mal so, dass wahrscheinlich auch ältere Kinder daran schon Interesse wecken, jetzt geht's schon los hier. Die interessieren sich dafür, weil die Grafiken sehen schön aus, sie kennen irgendwie die Figuren, es gibt irgendwie auch nochmal den Hasen, den von Alice im Wunderland und so. Und das Interessante ist aber, wir werten das Ganze nicht nur in der Stichphase, sondern auch später. In der dritten Phase vor uns ausliegen haben, weil wir kriegen eigentlich unsere Karten auch direkt wieder zu uns zurück. Und nachher gehen wir auch da nochmal die Kombination durch. Und so ist es so ein, ich will nicht sagen abgedrehter Mix, weil es ist schon jetzt nicht so, dass ich sage, boah, krass, was ist denn da passiert? Sondern es ist ein schöner Mix aus Drafting und aber auch Kartenspiel und so dieses fantastische, reiche, mäßige Sammeln.
Ja, ich finde das auch ganz toll am Anfang beim Draft, wenn man dann die Karten auf seiner Hand hat und so guckt, was da so drin ist und sich eine raussucht und dann kriegt man die Karten von seinem Sitznachbarn und sieht dann, ach guck mal, da ist die eine Karte, die ganz gut mit der anderen funktioniert, hier ist das Biest, da eben war noch die Schöne drin, vielleicht schnappt sich die jemand und ich kann im Stich das Ganze werten oder ich schnapp mir das Biest und hoffe, dass die Schöne nochmal zu mir zurückkommt,
damit
ich sie dann später in der Phase 3 vor mir werten kann. Und da gibt's ganz viele Mechaniken oder Methoden, wie man da vorgehen kann, auf was man setzt.
Ja. Ne?
Ob man versucht, sich in der Phase 3 möglichst viele Punkte zu machen, ob man schon vorher Punkte machen möchte. Ich finde es ist einfach spaßig. Ich finde, es ist einfach ganz locker, flockig, macht Spaß. Holt euch das.
Ich finde, das Interessante an dem Spiel ist wirklich auch die Vielfalt an Möglichkeiten, wie ich Kombinationen bilden kann. Es ist nicht so extrem wie bei Fantastische Reiche. Es ist auch von der Komplexität, würde ich sagen, deutlich drunter. Du musst nicht die ganze Zeit rechnen und alle Karten kennen vorher, sondern es lebt schon davon, dass man es auch beim Spielen so ein bisschen erkundet. Also würde ich sagen, es ist eine Etage tiefer von der Komplexität und auch von den krassen Möglichkeiten der Kombos und so. Aber es hat auch nicht diese Strafen, die ja Fantastische Reiche hat, wo plötzlich all deine Handkarten gesperrt sind und was man am Anfang dann doch schnell vergessen kann.
Und ich finde, es ist ja auch so ein bisschen, ja nicht intuitiv, aber es ist ja so ein bisschen naheliegend, was zusammenpasst. Ne?
Ja, also, voll.
Ne, wenn man muss sich das nicht so gut merken, weil wenn du dann Hänsel auf der Hand hast, kannst du dir ja schon denken, dann steht da mit Gretel und dann, ne, das ergibt ja Sinn.
Ja,
irgendwo.
Relativ einsteigerfreundlich.
Die ergeben Sinn, man kann sich die erschließen und ja, das macht einfach Spaß.
Ja, also ich finde auch, also ich habe es jetzt im zweistelligen Bereich gespielt und ich finde das immer noch gut. Ich finde es auch zu dritt gut, weil dann draftet man nur aus den 8 Karten, die man am Anfang hat, nur 4 und dann kommt der Rest weg. Und dann kommen nochmal 8. In dem Spiel zu 4 oder 5 hat jeder diese 8 Karten und die gehen auch reihum. Und das finde ich gut. Nee, ich finde das auch zu 4 und zu 3 gut. Und das finde ich ganz interessant, dass das dann nochmal anders ist. Weil man da ein bisschen drauf spekulieren muss, was die anderen sich vielleicht genommen haben. Aber das ist für mich immer noch ein Spiel, wo ich sage, das kann man bedenkenlos auch wirklich Leuten empfehlen, die jetzt im Familienbereich vielleicht ein bisschen was nochmal draufsetzen wollen. Familienspiel Plus, Kinderspiel Light. Finde ich ein super Ding.
Mhm.
Gut, machen wir noch einen Titel, oder? Einen schaffen wir noch.
Wie lange sind wir denn schon?
Ja, wir sind jetzt schon über eine Stunde auf jeden Fall.
Ja, okay.
Machen wir einen noch, dann sind wir nämlich mit dem, jetzt gucke ich gerade nach, wir sind jetzt, glaube ich, schon beim Dienstag. Tatsächlich sind wir beim Dienstag jetzt angekommen. Nee, wir sind beim Montag, Entschuldigung. Beim Montag sind wir angekommen, aber dann kommt nämlich mit Thunder Road Vendetta noch ein richtiger Kracher, den würde ich mir gern für nächste Folge aufheben.
Mhm.
Dann habt ihr jetzt hier schon mal gehört. Das wird ein Kracher.
Das wird eine Folge, die wird spannend.
Oh, klasse. Okay, lass uns aber über Marabunta vom Dr. Rainer Knizia reden. Ein Spiel, wo ich sage, das finde ich eigentlich so gut und irgendwie spielen wir es dann doch so selten. Bin sehr froh, dass wir es jetzt im Urlaub mitgenommen haben. Ich glaube, es liegt auch daran, dass bisher immer ich gewonnen habe, deswegen es vielleicht weniger auf den Tisch kommt.
Ich finde es, glaube ich, auch nicht so gut, ist das Problem.
Wieso eigentlich nicht? Naja, es ist ein I Cut You Choose-Spiel und ihr wisst ja, das ist eine meiner Mechaniken, die ich liebe. Agent Avenue macht es so ein bisschen, naja, eigentlich eher nicht. Ja doch, so ein bisschen, naja, so ein bisschen. Wie auch immer. Naja, also Marabunta macht es besser. Zumindest diesen I Cut You Choose-Mechanismus. Wir haben ein großes Feld mit ein bisschen Area Control, wo wir Zahlen einzeichnen können. Abwischbare Boards, bisschen Roll-and-Write-mäßig. Und wir würfeln Würfel, ziehen ein Plättchen und teilen die dann auf. Und der andere sucht sich aus, welches von diesen beiden Stapeln er nimmt. Die anderen kriegst du. Und das ist so ein geiler Mechanismus. Ich liebe das. Das ist dieses Abwägen, was könnte er denn brauchen? Na, tue ich den Würfel jetzt noch dazu oder ist das jetzt schon zu viel? Und dann nimmt er sich das und dann kriege ich das andere und das ist eigentlich dann viel zu schlecht. Oder braucht er das unbedingt? Dann will ich aber dann schon ein bisschen mehr dafür haben. Und das ist so ein guter Mechanismus. Und dann geht es darum, eben ja insgesamt eine höhere Zahl in den Gebieten zu haben. Wir dürfen nur angrenzend bauen, was es deutlich schwerer macht, weil man den anderen auch so ein bisschen einkesseln kann auf dem Board. Wir haben insgesamt 6 verschiedene Gebiete. Das macht es also auch nicht einfacher. Wir können die Gebiete aber auch in der Wertung aufwerten, wenn wir sie haben wollen. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, Kisten zu sammeln, wo wir so Bonusaktionen machen können oder wo wir nachher so schöne Cupcakes durchstreichen können, wo es Bonuspunkte gibt. Und ja, Marabunta, Ameisen-Setting, es wuselt sich so ein bisschen auf dem Board durch, deshalb verstehe ich das Thema voll und ganz und finde ich auch gut gewählt. Und für mich ist das so eins der besten 2-Personen-Roll-and-Ride-Spiele. Also das finde ich richtig gut. Mir macht das richtig Spaß.
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich glaube, der Grund, weshalb ich es nicht so gerne mag, ist tatsächlich Area Control.
Mhm.
Der Area Control Mechanismus. Ich finde, das I Cut You Choose ist gar nicht so schlecht.
Das ist genial. Hallo?
Aber ich kennst mich ja.
Area Control, dir liegt das einfach nicht.
Liegt mir nicht. Ich bin da wirklich schlecht drin und ich weiß nicht warum. Irgendwie, ich krieg das irgendwie nicht so hin. Ich verliere da irgendwie den Überblick und dann bin ich irgendwie überall raus.
Ja.
Und habe keine Punkte.
Ja, also ich verstehe es auch nicht, warum das nicht funktioniert bei dir. Ich verstehe es auch nicht, weil du spielst ja klug und du wählst ja auch diese die Sachen ja auch klug aus beim I-Cut-You-Choose-Mechanismus,
ja, aber
es reicht
dann,
nachher nicht.
Genau, und irgendwie dann beim Einzeichnen und ja. Einplanen, da versage ich dann. Ne? Also es ist nicht so, dass ich schlecht wählen würde oder das schlecht aufteilen würde, sondern irgendwie, es hapert an der Umsetzung.
Da ist wieder eine Fliege auf dem Mikro gelandet.
Oh, das tut mir leid, falls ihr die gehört habt.
Ja, ich kann das verstehen. Das ist halt einer der Hauptaspekte des Spiels, ist wirklich dieses Area Control.
Ich bin ja sehr, sehr kritisch bei Area Control Mechanismen, ob es mir dann gefällt oder nicht.
Ich kann das auch verstehen. Man muss halt dieses Konfrontative dann auch mögen. Ne? Viele Roll and Rides sind halt auch so eher nebenher und hier, du kriegst den Würfel, den ich nicht ausgesucht habe. Das mögen wir ja auch. Aber das Spiel ist schon hart konfrontativ. Im Auswahlmechanismus konfrontativ, in dem Einzeichnen konfrontativ.
Vor allem kann man es beim Einzeichnen, und das machst du ja gerne, man kann den Gegner so ein bisschen einkesseln, sodass er dann gar nicht mehr so leicht da weitermachen kann.
Genau, musst du entweder wieder was freischalten oder hast deine Aktion vielleicht da aber auch schon genutzt, mit denen du da rauskämst. Es ist nicht einfach. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, was auch schnell frustrieren kann. Ich würde es auch auf dem Kennerniveau einordnen, auch wenn die Regeln super simpel sind. Aber das gut zu spielen, da muss einem das auch ein bisschen liegen. Ich werde das mal mit auf die Arbeit nochmal nehmen, weil ich glaube, dass das sehr gut ankommen können würde, wie auch immer. Aber das ist so ein Titel, der ist so ein bisschen unter dem Radar gelaufen, leider. Ist auch auf Deutsch erhältlich und Marabunta ist für mich nach wie vor ein absoluter Hit.
Ja, kann ich verstehen. Ich muss sagen, ich finde es halt auch ganz cool gelöst mit diesem abwischbaren Board. Ne? Mhm. Das finde ich ganz gut gemacht, aber sonst, ja.
Ja, ich kann auch verstehen, dass es dir nicht gefällt. Ja, kann ich ja verstehen. Ja, also wenn einem dieses Konfrontative dann eben nicht liegt, dann hat man ja auch weniger Motivation dazu, sich da richtig reinzufuchsen. Ne? Also wenn du sagst, das ist voll der Mechanismus, den finde ich super, ich möchte das jetzt meistern, wäre das ja was anderes. Ich glaube, es ist einfach auch so ein Interessensding, wo du sagst, das interessiert mich auch einfach nicht so. Und das kann ich auch absolut verstehen. Ja. Geht mir in vielen anderen Spielen ja auch so bei Area Control. Ich bin ja auch eigentlich gar nicht der Mensch dafür, aber hier fand ich es gut. Mensch, wir haben ja schon 17:45. Das heißt, in einer Dreiviertelstunde wird wieder ordentlich gefuttert. Ich freue mich. Was gibt's heute? Ich weiß nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Es wird wieder ein tolles Dreigänge-Menü gezaubert. Und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und
im Urlaub?
Da geht's wieder weiter um Urlaubsspiele. Freut euch. Jetzt können wir es ja anteasern. Wir müssen ja drüber sprechen.
Freut euch auf Thunder Road Vendetta.
Das wird ein richtiger
Kracher. Und den Superclub habe ich auch schon angeteasert.
Superclub. Dann aber auch
The Anarchy.
The Anarchy müssen wir machen.
Oder vielleicht erst in der übernächsten Folge.
Nee, The Anarchy,
Wir müssen es nochmal spielen.
Die Frage ist, ob die zweite Partie jetzt reicht oder ob wir da nicht noch ein paar Partien mehr brauchen. Das gucken wir dann.
Okay,
wir haben ja den Vorgänger schon.
Aber vielleicht können wir euch schon mal einen kleinen Teaser da geben.
Sniper Elite müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen.
Sniper Elite Trio.
Trio und Brass Birmingham müsste eigentlich auch rein.
Oh ja.
Jetzt ist nur das Problem, schaffen wir das jetzt in der nächsten Folge oder in den nächsten zwei?
Ja, aber tatsächlich meine Erstpartie Brass Birmingham diese Woche.
Und meine erste Partie am Tisch. Ich habe es nur zweimal vor zig Jahren online angetestet.
Das kann man eigentlich keinem erzählen.
Und Spoiler, ich habe meine Meinung ein bisschen geändert.
Jetzt müsste man nur wissen, was deine Meinung
vorher
war.
So sieht's aus. Ich weiß nur, dass ich gewonnen habe. und das finde ich, kam jetzt nochmal richtig raus, wenn wir zu dritt spielen, die Simone, die versucht wirklich immer mir eins reinzuwirken. Das war
Nein.
aber auf Achse. Auf Achse hast du die ganze Zeit hier, klar.
Ey, ich habe den Christian da sowas von zugebaut mit dieser Baustelle.
Also ich weiß nicht, davor hast du aber auch ordentlich, also immer wenn du die Wahl hast, bist du immer gegen mich gegangen.
Nee.
Ja.
Ich habe heute auch auf den Christian gehauen bei Thunder Road Vendetta.
Thunder Road Vendetta. Ihr werdet große Freude daran haben, wenn wir darüber berichten. Ich würde sagen, wir zocken jetzt gleich nochmal was Schönes und wünschen euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Warum habe ich gewunken? Mega weird.
Du hast mir gewunken?
Ja. Aber wir sehen uns ja.